Liebe Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegner, herzlich willkommen am Ort des Geschehens, nicht nur seit 20 Jahren. Wir haben heute als Schwerpunkt den 20-jährigen Geburtstag des Aktionsbündnisses, aber nicht als Feierstunde, sondern mit einer inhaltlichen Zeitreise. Rückblick auf die Anti-AKW-Bewegung geht natürlich nicht nur über 20 Jahre. Deshalb, was waren die Kernpunkte eigentlich, wie die Anti-AKW-Bewegung bundesweit, europaweit und weltweit immer angetreten ist? Als erstens wollten wir natürlich den Bau von Atomkraftwerken verhindern. Auch in der Bundesrepublik waren in den 50er und 60er Jahren vorgesehen, dass viele hundert Atomkraftwerke gebaut werden. Und der zweite Schwerpunkt von uns als Anti-AKW-Bewegung war schon immer, und dann zu sagen, der Betrieb, den ihr als harmlos darstellt, dieser Betrieb gefährdet schon im Normalbetrieb die Gesundheit und deshalb fordern wir das Abschalten. Und was, liebe Atomkraftgegner und Atomkraftgegner, war sozusagen dann der Hebel, mit dem das dann auch erfolgreich bundesweit politisiert wurde. Das war der Atommüll, denn die Frage Atommüll wohin war schon beim Beginn des Betriebes ungeklärt und sie ist es bis zum heutigen Tag. Deshalb Wühl, Brockdorf, Waggersdorf sind sozusagen die zentralen Bausteine des Anti-AKW-Widerstands, nenne ich das mal heute, bundesweit. Auch 1980 bis 1983 gab es hier bei uns in der Gewestheim, als der Block 2 begonnen wurde zu bauen, nochmal eine größere Widerstandsbewegung. Was war 1996 dann der Anlass, dass das Aktionsbündnis Castor-Widerstand gegründet wurde? Das war der erste Castor-Transport hier von der Gewestheim, der damals geplant war oder dann auch ging 1996 nach Gorleben. Wir haben entstehend aus Aktivisten vom Demokratischen Zentrum damals, haben wir dann das Aktionsbündnis gegründet, das dann auch sehr schnell praktisch politisch durchgestartet ist. Dies in der Form, dass wir dann auch bereits den zweiten Castor-Transport, der dann von hier 1997 nach Ahaus ging, in einer bundesweiten Vernetzung zum Thema gemacht haben. Denn es ging um Castor-Transporte nach Ahaus und nach Gorleben und es ging in dieser Zeit dann um die zahlreichen Transporte, 3 bis 5 jedes Jahr, die in die sogenannten Plutoniumfabriken nach Sellafield in England, also nach Sellafield in England gehen oder nach La Hague. Hier in der Gewestheim hat vorwiegend nach Sellafield in England transportiert. Und das waren die Ansatzpunkte, die wir dann thematisiert haben in einer regionalen und auch in einer raschen Vernetzung bundesweit. Auch Sonntagsspaziergang, lasst grüßen. Auch haben wir damals dann natürlich begonnen, Sonntagsspaziergänge zu machen. Das war ab dem Jahr 1997. Und der erste große Widerstandsfakt, der dann hier stattfand, war der Castor-Transport, der von hier in der Gewestheim nach Ahaus gegangen ist. Dazu haben wir massenweise mobilisiert. Wir waren auch mit einer Delegation damals dann in Ahaus und es gab dann auch einen Aufruf zu einer bundesweiten Sternfahrt hier nach Neckarwestheim. Das war sozusagen dann die Geburtsstunde des aktiven Widerstands in einer überregional vernetzten Ebene hier in Baden-Württemberg. Und die gemeinsame Mobilisierung nach Ahaus hat dann auch dazu geführt, dass eine Vernetzung entstand von verschiedenen AKW-Standorten, auch mit den sogenannten zentralen Zwischenlagern, das war Gorleben und das war Ahaus, wo dann eine jahrelange kontinuierliche gute Zusammenarbeit im Anti-AKW-Widerstand entstanden ist. Castor-Transporte, Zeitreise. Ich werde es jeweils dann einzelne Elemente des Castor-Transportes und des Castor-Widerstands von damals ansprechen heute in meinem kurzen Rückblick. Natürlich auch mit dem Fokus auf 2017, wo ja der Transport Obigheim-Neckarwestheim kommt. Deshalb, was gehört zum Castor-Transport? Zum Castor-Transport gehört natürlich dann auch, dass man im Vorfeld mobilisiert, dass man Camps einrichtet, dass man sich überlegt, in welcher Form begeht man Widerstand, dass man genauso dann aber auch schaut, man braucht eine Rechtshilfe, also die Rechtshilfestrukturen entstanden damals dann auch begleitend für die Castor-Transporte. So hat zum Beispiel die Rote Hilfe Heilbronn 1997 dann auch einen Rückblick herausgegeben auf den Castor-Transport Gorleben, sozusagen der erste, der hier stattfand, mit einer Chronologie, auch mit Gedächtnisprotokollen und auch natürlich mit Stellungnahmen, was man bei rechtlichen Sachen denn machen soll. Damals ging es auch um das große Thema Neckarbrücke, Castor-Brücke. Denn im Nachhinein zu dem Gorleben-Transport hatte sich dann herausgestellt, dass diese Castor-Transporte viel zu schwer sind und die Brücke eigentlich überhaupt nicht zulässig ist. Deshalb hat dann die ENBW bzw. die damaligen Vorläufer rechtlich die Vorläuferorganisation von diesem Gebilde als Konzern, haben dann 8 Millionen Mark damals noch in die Hand genommen und so wurde da unten eine neue Castor-Brücke gebaut, um weitere Termine laufen lassen zu können. Es gab dann ebenfalls im Jahr 1997 den Aufruf, im Oktober, also im Herbst, zu bundesweiten Schienenaktionstagen auch eine vollkommen neue Form. Schienenaktionstag in der Form, die meisten der Transporte laufen und liefen auch heute noch über die Schiene, dass man bereits im Vorfeld dann auch darauf hinweist, denn die Bevölkerung oder selbst die wie die Feuerwehr, die für Strahlenschutz dann zuständig sind, bekommen nach wie vor auch von damals bis heute keine Informationen, wenn Castor rollt. Deshalb haben wir als Anti-AKW-Bewegung dann bundesweit zu Schienenaktionstagen aufgerufen und dies erstmal in dieser Form zu den Schienenaktionstagen wegen Ahaustransport im Oktober 1997. Ja, und dann auch als Blitzlicht. Wir blieben natürlich nie unbeobachtet. Deshalb zitiere ich kurz aus unserem damaligen Info, Überschrift Verfassungsschutz. Achtung, Anquatschversuche vom Verfassungsschutz. Erneut hat der Verfassungsschutz versucht, die Anti-AKW-Szene auszuleuchten. Zwei Männer statteten Mitte Oktober einem Menschen im Raum Ludwigsburg in seiner Wohnung einen Besuch ab, um ihn zur Mitarbeit beim Verfassungsschutz zu überreden. Grundsätzlich gilt, ihr seid zu keiner Auskunft verpflichtet. Und wenn euch das passiert oder schon passiert ist, meldet euch bei uns beim Infotelefon. Zum Thema Datenerfassung sage ich nachher noch kurz was Aktuelleres auch. Ja, wie ging es dann weiter? Im Jahr 1997 ging es dann mit Riesenschritten auch zum Thema Blockadeaktion hier in der Gewestheim. Wir haben dann bereits im Vorfeld auch eine neue Form angewendet, und zwar, dass man nicht nur Castoren blockiert, sondern dass man sogenannte Schichtwechselblockaden macht. War, ich nenne es mal, eine politische Spezialität bundesweit, die wir dann auch gern hier in der Gewestheim angewendet haben. Das bedeutet, in den frühen Morgenstunden sind wir hier dann vorgefahren, haben da oben dann die Zufahrt blockiert und haben dann auch, danke, dass die Bietigheimer Zeitung heute da ist, haben dann auch natürlich die Presse eingeladen, um darüber zu berichten und auch so quasi dem Nachdruck zu verleihen, dass es nicht nur darum geht, jetzt der Atommüll irgendwo hin zu verschieben und keine Entsorgung in Sicht ist, sondern dass die weitere Produktion vom Atommüll gestoppt werden muss. Das war der reale Sinn und Grund, warum wir dann auch solche Blockadeaktionen gemacht haben. Im Jahr 1998 hatten wir im März hier eine große Auftaktdemonstration, auch wieder zum Castortransport. Das war eine der Sachen, wo wir immer ein oder zwei Wochen vorher dann aufgerufen haben, eine Auftaktdemonstration vor einem Transport zu machen, um das ganze Thema dann auch in die Öffentlichkeit zu bringen, auf der einen Seite und zu informieren, was hier alles ansteht, um auch unsere politischen Inhalte in die Medien, in die Zeitung, ins Fernsehen und so weiter zu bringen. Gleichzeitig jedoch auch kamen dann schon viele, auch aus überregionalen Zusammenhängen, konnten hier dann die schöne Gegend kennenlernen. Und denen konnten wir dann aber auch gleich erzählen, was unsere Planungen zum Castortransport in Form des Widerstandes sind. Und damals haben wir dann sogar auch, das war 1998, im Vorfeld von dem Castortransport, die Sonntagsspaziergänge nicht nur monatlich gemacht, sondern die fanden dann jeden Sonntag wöchentlich statt und waren dann quasi das Aktivistentreffen hier, um direkt dann auch die Widerstandsvorbereitungen zu machen. Wir hatten 1998 bei dem Transport dann sogar 3 Camps hier in Neckarwestheim. Was für unsere Verhältnisse, sag ich mal, im Süden, weit ab von Gorleben, sehr gut war, dass sich dann auch sehr viele Menschen auf den Weg gemacht haben und dann in der Regel schon 3-4 Tage, manche eine Woche vorher dann auf die Camps hier gekommen sind, sich hier eingefunden haben, auch Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben. Eins der Camps damals war zum Beispiel hinter Neckarwestheim auf einer Baumwiese. Das war natürlich was für den Ort Neckarwestheim, was vollkommen Neues. Auch haben wir dann damals im Vorfeld von den Transporten immer dazu aufgerufen, was braucht man denn Material? Also sprich, was braucht man denn Orgmaterial? Und dann auch die Bevölkerung aufgefordert, hier uns zu unterstützen, was immer auch sehr gut geklappt hat. Das heißt, die Ausstattung für die Camps haben wir dann immer ausschließlich über entweder Geldspenden oder hauptsächlich eben auch über Materialspenden, auch vor allen Dingen Lebensmittelspenden, selbst wenn das Camp schon bezogen war, von der Bevölkerung dann per Unterstützung erhalten. Was, liebe Atomkraftgegner und Atomkraftgegner, spielt natürlich immer noch eine große Rolle. Das war die ganze Frage, Atommüll, wie wird er verpackt, wohin wird er transportiert und was bedeutet das an Gefährdung auch unterwegs. Und da gab es jetzt sehr viele, habe ich vorhin schon erwähnt, sehr viele Transporte nach Sellafield in die Plutoniumfabrik und die wurden alle mit einem Behältertyp durchgeführt. Und das schon jahrelang. Im Jahr 1998 hatten wir hier schon über 150 Atommülltransporte, die die beiden Blöcke hier mit Atommüll verlassen haben. In der Regel alle nach Sellafield in England, natürlich auch die nach Aarhus und nach Gorleben. Davor in den 60er Jahre haben die übrigens hier auch dann Atommüll entsorgt über das sogenannte Kernforschungszentrum Karlsruhe, das sogenannte Schwach- und Mittelradioaktive. Und ist Teil von den Fässern, die heute in der Asse ein großes Problem darstellen. Das heißt, hier bereits 150 Abtransporte und die meisten davon mit einem Behältertyp, dem sogenannten NTL-11-Behälter. Und dann gab es ja immer wunderbare Broschüren, wo die Hersteller von den Behältern und wo die Atomindustrie sagt, was sie alles getestet haben. Die Tests fanden allerdings nur an Modellen statt. Und dann wurde der erste Echttest mit diesem NTL-11 durchgeführt, ein Fall aus 9 Metern Höhe. Und dann brachen an diesem NTL-11 sämtliche Deckelschrauben ab bei diesem Test. Das heißt, die Atomindustrie hatte hier natürlich ein großes Problem, vor allen Dingen die in Neckar-Westheim, denn plötzlich konnten sie keine Transporte mehr in die Plutoniumfabrik nach England durchführen. Der zweite Fakt, was da dazu kam, als die Angela Merkel dann neu in die Bundespolitik eingestiegen ist, war sie unter Helmut Kohl dann Umweltministerin. Und über Jahre hinweg gab es dann Überschreitungen von den sogenannten zulässigen Werten, also den Grenzwerten an Radioaktivität bei diesen Transporten, dann nach La Hague und nach England. Und so war Merkel dann, da die Atomindustrie nicht bereit war, hier ernsthaft was zu machen und die Überschreitungen immer noch stattfanden, war dann Frau Merkel als Umweltministerin gezwungen, einen Transportstopp deswegen dann zu verkünden. Und das, sowohl Behälter wie auch Transportstopp, das führte dann dazu, dass die AKWs Schwierigkeiten bekamen, wenn man hier jetzt die beiden Blöcke damals betrachtet hat, mit knapp 500 Brennelementen in beiden Blöcken. Jedes Jahr muss ein Drittel ausgetauscht werden bei den sogenannten Revisionen. Alles kommt dann in das Nassbecken, zuerst im Reaktorbehälter und dann soll es in Kastoren oder in Behältnisse verpackt werden. Und das bedeutet, dass damals im wahrsten Sinn des Wortes die Brennelemente und der Abtransport, der nicht mehr möglich war, dazu geführt haben, dass dann, wenn bei der Revision immer ausgetauscht werden können, die Gefahr bestand, dass dann AKWs in der BRD stillgelegt werden müssen. Ja, Thema Castortransporte mit die bedeutendste oder die größte Aktion in der Geschichte vom ganzen Standort, also nicht nur jetzt in der 20-jährigen Geschichte vom Aktionsbündnis, fand 1998 hier statt. Denn 1998 haben wir dann anlässlich des Castortransporters dazu aufgerufen, auch natürlich eine Vorfelddemonstration hier zu machen. Und dann aber auch Camps hatten wir aufgerufen, dann rechtzeitig Tage vorher zu kommen. Der Transport fand oder war geplant fürs Wochenende. Wir haben aufgerufen, dann donnerstags im März, das war der 19. März 1998, hierher zu kommen. Die haben dann den Transport sozusagen dann vorgezogen, weil sie gedacht haben, dann kommen weniger Demonstranten. Wir haben damals dann Infoketten gehabt, Handys waren damals noch ein bisschen Mangelware, aber wir haben dann trotzdem Telefon-Infoketten gehabt über Multiplikatoren und es dann geschafft, dass am frühen Morgen dann bereits 150 Demonstranten da waren und dass bis um 13 Uhr nachmittags waren über 500 Aktivisten da. Und diejenigen von euch, die jetzt die Filme schon gesehen haben oder denen man es noch zeigen möchte, von der Historie, gestern im Demokratischen Zentrum, diese erste große Blockade fand dann vorne vorm Tor 2 statt, denn da kommen alle Atommülltransporte, kamen damals alle Atommülltransporte raus. Das heißt, es waren hier dann mehr wie 500 Menschen da und das war dann auch der Transport, wo dann zwei Atomaktivisten sich eingegraben hatten und dann oben hier die Blockade zuerst geräumt werden musste, bis in den späten Nachmittag hinein. Und dann wollte der Castortransport losfahren. Und dann war die Straße von Kirchheim nach Walheim nicht mehr passierbar. Denn so ein Castortransport wiegt ja über 130 Tonnen, also ein Transportbehälter mit dem Castor. Und so haben es die beiden Aktivisten dann geschafft, den Transport nochmal für längere Zeit zu verzögern. An diesem Tag geschah dann aber auch Folgendes, das heißt, die Polizei hat dann, um den Widerstand dann zu schwächen, hat sie über 120 Personen damals, 1998, in sogenannten in Gewahrsam genommen. Das war für uns dann auch eine neue Erfahrung in der Form. Das heißt, es findet eine Ingewahrsamnahme statt, sprich eine Gefangennahme. Und die Aktivisten wurden dann so lange gefangen gehalten, im Prinzip bis der Transport dann mindestens eine Stunde schon weg war. Und erst dann wurden die dann wieder freigelassen. Das waren die ganzen Erfahrungen, die wir dann sammeln konnten und aber auch dann natürlich in unseren weiteren Strategien berücksichtigt haben. Dann, liebe Atomkraftgegner, Atomkraftgegner, wir haben jetzt schon Vernetzungen der Bundesrepublik, wir hatten auch Vernetzungen natürlich nach England Sellafield gesprochen und natürlich auch nach Frankreich. Und im Mai 1998 fand dann auch die erste Demonstration zum sogenannten französischen Endlager in Buer statt. Wir sind damals von Südwesten, auch vom Aktionsbündnis, mit einer größeren Delegation dann zu dieser Demonstration im Mai 1998 nach Frankreich gefahren. Buer liegt ca. 80 Kilometer noch hinter Nancy, in einer, man kann es eigentlich mit Gorleben fast vergleichen, sehr dünn besiedelten Region. Buer ist oder war ein Ort, der ca. 90 Einwohner hat, der dann auch mit Geldern beglückt wurde, wo eine große Versammlungshalle gebaut wurde. Aber der damalige Widerstand zum Start kam dann auch dort vorwiegend von den Bauern, die natürlich nicht wollten, dass der ganze französische Atom in ihrer Region dann gelagert wird. Das heißt, es war dann auch für uns als Südwesten, als Aktionsbündnis, der Beginn einer vielen Jahre währenden Zusammenarbeit, um dann auch den Widerstand länderübergreifend zu unterstützen. Ja, dann machen wir einen Sprung, 1999, Jahr 2000. Ich habe vorhin schon skizziert, es gab nicht nur Widerstand, zunehmenden Widerstand, vor allen Dingen nach Gorleben, gegen die Castortransporte. Es gab Probleme mit den Behältern, es gab Probleme mit Radioaktivitäts-Grenzwertüberschreitungen und dann gab es eine rot-grüne Regierung. Und diese rot-grüne Regierung, die hatte dann eine Idee. Damals war Trittin der Umweltminister, Schröder der Kanzler. Ja, der Macho der Bosse und der Kanzler, so würde ich das sagen. Und die Idee, die damals dann kreiert wurde, war, dass dann die Standortzwischenlager gebaut wurden und das alles in dem Gesamtwerk 2000 wurde der erste, wieder sogenannte Pseudo-Atomausstieg beschlossen, mit den 32 Jahren Restlaufzeit für die Atomkraftwerke. In Wahrheit waren es dann mehr. Zu Deutsch, ich fasse das heute mal so zusammen, ein Fakt war, wir hatten Atomausstieg beschlossen, dass alle Atomkraftwerke weiterlaufen dürfen. Die haben dann sogenannte Restlaufzeiten in Terawattstunden bekommen von Strom. Was bedeutet hat, sie durften alle nochmal doppelt so viel Atomstrom produzieren, wie sie bereits hatten, sprich auch eine Verdopplung vom Atommüll. Dann hat man noch bereits stillgelegte AKWs weitergerechnet und so fort. Das bedeutet, wir sind als bundesweite AKW-Bewegung dann auch 2000 angetreten, haben gesagt, dieser Konsens ist Nonsens, genau mit diesen Fakten, die ich jetzt gerade schon geschildert habe und unseren weiteren Widerstand dann trotzdem auch angekündigt. Und Teil von diesem Atomausstieg, von diesem Paket war, dass man den Standortzwischenlager hier geplant hat. Das Wernecke-Westheim wurde damals dann auch geplant mit 160 Castor-Behältern und ENBW hat dann gesagt, ja, wir wollen eigentlich, weil es kam dann auch Widerstand hier aus Neckarwestheim, selbst Gemeinderat lief amok, der Gemrickheimer Gemeinderat lief amok und die Bevölkerung dann auch. Es gab hier Demonstrationen mit 1000 bis 1500, 1800 Menschen, die noch nie auf einer Demo waren, als es bekannt wurde, dass man Zwischenlager hier baut. Und die ENBW, RWE und alle haben gesagt, ja, wir wollen das nicht, der Atommüll geht, sollte doch unserer Meinung nach wieder fort. Aber die Politik zwingt uns hier zu den Standortzwischenlagern. Wir haben dann thematisiert, dass dann der Atommüll, der hier bleibt, nochmal verdoppelt wird. Also nicht nur irgendwie ein paar Kastoren hier rumstehen. Und dann gab es aber auch noch einen Notstand, denn da dann keine Transporte mehr stattfinden durften ab 2005, weder in diese Plutoniumfabriken noch nach Ahaus und Gorleben. Wohin, wenn noch keine Standortzwischenlager gebaut sind? Auch da hatte die Politik eine Lösung. Dann gab es sogenannte Kastorstellplätze. Müsst ihr euch vorstellen, da hat man die Kastoren beladen, hat sie ins Freie gestellt. Und dann stellt euch mal vor, ihr kauft euch für euer Auto oder für sonst was, kauft ihr euch eine Fertigbetongarage. Und das waren damals dann die Castor-Stellplätze. 12 an der Zahl wurden hier in Neckarwestheim genehmigt, auch in anderen AKWs, damit man das überbrücken kann, bis dann endlich die Standortzwischenlager in Betrieb gegangen sind. Was für uns als Anti-AKW-Bewegung wichtig war, dass wir unseren Widerstand weiterführen. Wir haben dann bundesweit uns auch abgesprochen, dass uns dieser sogenannte Atomausstieg denn nicht beruhigen wird, im Sinne unseren Widerstand aufrechtzuerhalten. Und wir haben dann eine neue Form angewandt. Das heißt, dass man nicht nur die Kastoren, die dann immer fuhren, blockiert, sondern dass man eben auch andere Transporte bundesweit dann angeht und blockiert. Und so das Thema ungeklärte Atommüllfrage auf die Tagesordnung setzt. Und es war in den Jahren 1999 bis 2001 so, dass es dann bundesweit gelang, alle größeren Atommülltransporte mehrmals dann zu blockieren, um das dann auch thematisch in der Öffentlichkeit dann darzustellen, dass dieser Atomausstieg eine Mogelpackung ist. Dann noch ein Blitzlicht zum Thema Datensammlungen über Atomkraftgegner. Das war jetzt bereits dann im Jahr 2002, wo einige von uns begonnen haben, dann Abfragen bei zuständigen Behörden, der Polizei, beim Verfassungsschutz auf unterschiedlichen Ebenen zu stellen. Das auch, müsst ihr euch vorstellen, da die Polizei gezielt gegen Aktivisten vorging. Also wenn wir zum Beispiel dann auf Reisen gingen, auch an die Grenze gingen, zum Beispiel Karlsruhe-Wörth, dann gab es dort sehr viele Zivilpolizisten, die haben dann von unserem Autokennzeichen uns dann rausgewunken und dann ging manchmal der Punk ab. Also auch im Vorfeld von sogenannten WAA-Transporten damals wurden dann nicht nur Personenkontrollen gemacht, sondern wurden dann zahlreiche Platzverweise ausgesprochen. Und da war dann die Konsequenz, dass wir solche Datenabfragen gemacht haben und dann auch herausbekommen haben, dass zum Beispiel die rheinland-pfälzische Polizei illegale Datensammlungen macht. Und das haben wir dann auch geschafft, medial zu verwerten. Und als das dann samstags auf der Titelseite der Rheinpfalz war, hatte das natürlich dann auch eine große politische Wirkung. Die erste Wirkung war, dass die Datenschutzbeauftragte der Polizei ihren Job verloren hat und dass wir dann aber auch einen Rechtsstreit hatten mit der rheinland-pfälzischen Polizei um die Frage einer illegalen Castor-Datei und das dann Wochen und Monate lang thematisiert wurde. Der Skandal in dem Ganzen war damals und ist auch heute, dass es für diese Erfassung von Aktivitäten überhaupt keine Rechtsgrundlage gibt. Zum Beispiel Sonntagsspaziergänge, Infostände und so weiter und so fort. Das alles aber auch dann immer unter dem Vorwurf gemacht werden, dass potenziell verhindert werden muss, dass Straftaten begangen werden. Wir haben damals dann empfohlen, das haben dann auch einige gemacht, solche Datenauskünfte zu machen und dann auch erreicht, dass dann diese damalige Datei in Rheinland-Pfalz abgeschafft wurde. Später haben wir dann die Fortsetzung hier in Baden-Württemberg gemacht. Ja, und was geschah dann? Zeitreisesprung im Jahr 2006. Der Atomkonsens, der seit 2000 bestand, hat dazu geführt, dass bis zum Jahr 2006 außer Stade und dann auch mit 2005 hätte eigentlich schon Obrichheim abgeschaltet werden müssen, mit Verspätung Obrichheim. Also die kleinsten Mini-AKWs waren abgeschaltet, sonst noch nichts. Und um was ging es dann ab im Jahr 2000 den Konzernen? Denen ging es um die Laufzeitverlängerung. Dann haben sie Politik gemacht, die vier Energieriesen, haben dann auch die Politik überzeugt. Und so hat jetzt auch konkret dann Ende 2006, war das im November, die EnBW hier für GKN1, das dann eigentlich hätte sollen vom Netz gehen, nach dem Pseudo-Atomausstieg, einen Antrag auf Laufzeitverlängerung gestellt. Die RWE hat das auch in Biblis gemacht und die EnBW hat es nicht nur hier gemacht, für Neckarwestheim, sondern natürlich auch für Philippsburg. Und so kam das Ganze dann in Schwung, dass die Laufzeitverlängerungen dann die Fortsetzung des sogenannten Pseudo-Abschaltens waren. Ein zweites kam aber dazu, das hat auch 1998-2000 begonnen. Das war dann der Schwung, den die Energiewende in Form von praktischem Erzeugen von grünem Strom genommen hat. Wir haben dann im Jahr 2000 eine Situation gehabt, wo 6,3% sogenannter regenerativer Strom war und dann 2005 bereits 11%. Und das alles hat dann natürlich auch den Druck erhöht auf die AKW-Betreiber, die ihre AKWs weiterlaufen lassen wollten. Denn ein AKW brachte denen einen Nettoprofit von oder bis zum heutigen Tag von 1 Million Euro am Tag, wenn es läuft, da sie damals ja noch auch das Monopol hatten und die Preise diktieren konnten. Sie haben damals dann behauptet, der AKW-Strom ist unschlagbar billig. Und haben dann aber natürlich auch in die Waagschale geworfen und wenn man die AKWs abschaltet, ist die Versorgungssicherheit gefährdet. Und diese Versorgungssicherheitsgefährdung, dieses Argument kam in den Abhanden mit dem weiteren Anstieg der dezentralen regenerativen Energiewende. Aber wie ihr alle ja wisst, haben sie es trotzdem geschafft und dann gab es die Laufzeitverlängerungen. Die Laufzeitverlängerungen, die dann von der damaligen Merkel-Regierung genehmigt wurden, Und dann kam Fukushima und alles war wieder anders. Worum geht es jetzt, wenn man diese Zeitreise als solches betrachtet? Es geht wirklich darum, und da ist das Beispiel bei uns hier in der Region von uns und mit unserer Vernetzung ein Prototyp-Beispiel, dass wenn Aktive sich vor Ort vernetzen, auch Widerstand machen und sich dann aber auch mit anderen Initiativen sowohl bundesweit wie überregional zusammenschließen, dass man dann Themen auch an die Öffentlichkeit bringen kann und dass es die bundesrepublikanische Anti-AKW-Bewegung sehr gut geschafft hat, dann auch hier dafür zu sorgen, dass die Politik nicht im Interesse der Energiekonzerne einfach Laufzeitverlängerungen machen kann, sondern dass dann auch thematisiert wurde, welche Gefährdung geht vom Atommüll aus, das jetzt auch in den letzten 4 bis 5 Jahren thematisiert wurde. Was bedeuten eigentlich Urantransporte? Was bedeutet es, wenn man eine Urananreicherungsanlage in Gronau hat? Was bedeutet es, wenn in Lingen eine Atomfabrik steht? Was bedeutet es, wenn wir hier in Karlsruhe dann ein sogenanntes Atomforschungszentrum haben, wo schon immer als Vorläufer für die Atomkonzerne dann Sachen mit staatlichen Geldern realisiert wurde. Heute wird dort übrigens nach wie vor noch am sogenannten ITER gearbeitet, wo jetzt erst wieder bekannt wurde, dass er mit Milliarden teurer wird. Aber es fließen die Hunderte von Millionen Forschungsgelder jedes Jahr in bundesdeutsche Einrichtungen. Das alles ist sozusagen das, was wir dann immer thematisiert haben und so auch dazu beigetragen haben, dass weniger Atomkraftwerke und Atomanlagen gebaut wurden und vor allen Dingen aber auch dazu beigetragen haben, dass hier in der Bundesrepublik im Vergleich zu anderen, siehe Frankreich, siehe England, deutlich weniger Atomkraftwerke so lange am Netz blieben, wie es eigentlich die Energieerzeuger wollten. Aktionsbündnis wurde gegründet als aktionsorientierte Initiative bei Atomtransporten. Wir haben Blockaden gemacht, wir haben die Sonntagsspaziergänge gemacht, wir haben aber auch das ganze Thema Energiekonzerne und gesellschaftspolitische Hintergründe immer als Teil unserer Arbeit gesehen und das auch in unseren Veröffentlichungen, in unserem Infobrief dann thematisiert. Wir waren und sind als Anti-AKW-Bewegung eine Bewegung, die ihre Arbeit unabhängig von politischen Parteien macht. Wir üben Druck aus, damit sich abschaltmäßig oder auch in Parlamenten was bewegt. Aber wir haben damals nicht gehofft, auch heute nicht gehofft, dass ein Atomausstieg über einen Parlamentsbeschluss kommt, sondern das war schon immer auch das Verhindern von Atomanlagen der Erfolg einer breiten Bewegung, die politisch dann gut aufgestellt war. Eines möchte ich noch erwähnen, jetzt auch zum Schluss, wir sind ja kein eingetragener Verein, das heißt, das Aktionsbündnis war schon immer und ist heute auf Spenden von Ihnen, von euch angewiesen. Es hat sowohl zu Transporten, wo man viel Geld braucht, für Organisationssachen und anderes, für Rechtssachen. Es hat dort immer geklappt und es hat bis heute geklappt, dass wir dann das Geld bekommen, um unsere Plakate, unsere Flugblätter zu drücken, auch als politische Solidarität. Da auch unser Dank an Sie, an euch alle, dass ihr uns da heute und auch in der Vergangenheit immer unterstützt habt. Jetzt geht es aktuell um 2017. Castortransport Obrichheim nach Neckarwestheim. In Obrichheim gibt es 342 Brennelemente, die in einer bundesweiten Einmaligkeit in einem sogenannten Nasslager außerhalb des Reaktors sind. Eigentlich hätte seit 2005 in Obrichheim ein sogenanntes Standardzwischenlager gebaut werden müssen. Die NBW hat es geschafft, unabhängig von der CDU oder unabhängig jetzt von der grün-roten oder jetzt der grün-schwarzen Regierung, genau dieses Geld zu sparen und möchte jetzt dann 15 Castoren in fünf Transporten auf dem Neckar hierher schicken. Um das jetzt bekannt zu machen, also ansatzweise wurde das schon bekannt, aber um das bekannt zu machen, haben wir jetzt als Aktionsbündnis ein Flugblatt gemacht, das ihr haben könnt, auch nochmal in größerer Anzahl oben auf dem Parkplatz. Ich habe auch welche dabei, die wir rumlaufen lassen können. Denn wir lehnen diesen Transport ab. Um was geht es wieder? Nur Atommüll von Obrichheim nach Neckarwestheim, dann zu sagen, wir haben eine Entsorgung. In Obrichheim soll die grüne Wiese entstehen. In Obrichheim wird momentan der innere Bereich des Reaktordruckbehälters zerkleinert. Das heißt, es geht nicht nur um die 342 Brennelemente. Obrichheim wird auch durch den sogenannten Abriss hochradioaktiven Atommüll haben. Obrichheim hat in vielen Containern sogenannten schwachen mittelradioaktiven Atommüll. Der soll in den Schacht Konrad überhaupt nicht absehbar, wann der vollends genehmigt wird oder ob er überhaupt genehmigt wird. Und es ist vollkommen unklar für uns als bundesdeutsche Anti-AKW-Bewegung, wie soll der langfristige weitere Umgang mit dem hochradioaktiven Atommüll sein. Die jetzige sogenannte Endlagersuche ist aus unserer Sicht praktisch schon wieder zum Scheitern verurteilt. Das bedeutet, deshalb sagen wir, kein Castortransport von Obrichheim nach Neckarwestheim, der Atommüll muss dort bleiben, wo er war, keine weitere Pseudoentsorgung.